Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
In Brasilien dürfen homosexuelle Paare Kinder adoptieren und sie dürfen heiraten. Aber dort hat sich trotzdem was verändert. Fast 8 Jahre lang war zum Beispiel Jean Welles Mitglied des brasilianischen Parlaments als einziger offen schwul lebender Abgeordnete im Parlament. Aber nach den nicht enden wollenden Todesdrohungen floh er Anfang des Jahres nach Deutschland. Seine Flucht zeigt exemplarisch, welche Atmosphäre gerade in Brasilien herrscht. Denn Welles ist erklärter Gegner des neuen rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro. Im Wahlkampf vergangenes Jahr hatte der immer wieder gegen LGBT-Menschen gehetzt. Welche Folgen diese Rhetorik hat, hat Zeitfragenreporter David Donschen in Rio de Janeiro gehört.
4 years ago, I was I'm okay, I'm free.
Vor 4 Jahren dachte ich noch, dass wir frei wären. Aber jetzt laufen wir auf der Straße und haben Angst. Immer wieder drehen wir uns um, aus Furcht vor den Leuten.
Behind cause of the people.
Thiago und Bruno sind seit 3 Jahren ein Paar. Thiago ist 27 Jahre alt, Bruno 30. Zusammen mit Freunden sitzen sie in einem viel zu heißen Wohnzimmer. Es sind knapp 30 Grad, beide tragen luftige Muskelshirts. Das Paar wirkt sehr vertraut miteinander. Sie lassen sich aussprechen, ergänzen sich nur, wenn dem anderen ein Begriff oder Name nicht einfällt. Zusammen wohnen sie in der Zona Sul von Rio de Janeiro. Es ist der reiche und touristische Teil der Stadt. Dort haben sich die beiden als schwules Paar in den vergangenen Jahren eigentlich wohlgefühlt. Jetzt macht die Kassiererin im Supermarkt ohne Scham schwulenfeindliche Kommentare. Freunde wurden zusammengeschlagen. Ein Professor an der Universität von Rio bezeichnet Homosexuelle als Freaks. Begonnen hat all das vergangenes Jahr mit der Wahlkampfkampagne von Jair Bolsonaro. Innerhalb weniger Monate verändert sich das gesellschaftliche Klima. Bruno erinnert sich an den Tag von Bolsonaros Wahlsieg.
Ah, no, foi horrível. De qualquer lugar que você estivesse.
Das war furchtbar. Überall hörte man Leute Parolen schreien wie Bolsonaro wird die Schwuchteln töten. So etwas riefen die Leute aus den Fenstern. Wir haben uns schrecklich gefühlt. Viele Freunde hatten Angst und überlegten, Brasilien zu verlassen.
Im Wahlkampf ist Bolsonaro immer wieder mit seinen Sprüchen aufgefallen. Ich bin homophob und stolz darauf, lautete einer seiner Sprüche. Den Wandel erlebt Bruno nicht nur auf der Straße und im Supermarkt, sondern auch in der eigenen Familie. Mutter, Vater, Tante, alle haben sie Bolsonaro gewählt. Seit Bolsonaros Wahlsieg äußern sich Brunos Eltern viel häufiger schwulenfeindlich, ohne zunächst zu wissen, dass ihr eigener Sohn Männer liebt. Bruno hält das irgendwann nicht mehr aus. Kurz vor Weihnachten schreibt er seiner Familie einen Brief und outet sich.
A campanha dele dava carta branca para as pessoas expressarem palavras homofóbicas.
Bolsonaros Kampagne hat es möglich gemacht, dass Leute offen homophob sein können. Als dann auch meine Familie anfing, so zu sprechen, musste ich dem etwas entgegnen. Sie müssen lernen, dass wir nicht krank sind, dass wir ganz normale, aufrichtige Personen sind, die ein Leben wie jeder andere führen wollen.
Während Bruno von seiner Familie erzählt, hat sich Thiagos Gesichtsausdruck verändert. Besorgt schaut er seinen Partner an. Brunos Eltern haben den Kontakt abgebrochen. Die Homosexualität ihres Sohnes können sie nicht akzeptieren. Viele Brasilianer denken wie Brunos Eltern. Dabei gibt es in Brasilien seit 2013 die Ehe für alle. Schwule und lesbische Paare dürfen Kinder adoptieren, Transpersonen können ihr Geschlecht im Pass ändern. Trotz dieser Fortschritte nimmt die Gewalt zu. Im Wahlkampfjahr 2018 registrierte die NGO Grupo Gay de Bahia 320 Tötungsdelikte mit homo- oder transphoben Hintergrund. Auf der einen Seite ist da also die gesellschaftliche Anerkennung, auf der anderen die massive Gewalt. LGBT-Aktivist Julio Moreira von der NGO Arco Iris glaubt, dass beides miteinander in Verbindung steht.
Es ist wie in der Physik. Wenn du gegen eine Wand schlägst, dann kommt dir die gleiche Energie entgegen, die du in den Schlag steckst. Und so ist es auch mit LGBT-Rechten in Brasilien. Die Konservativen reagieren mit Wut und manche sogar mit Gewalt.
Es gibt große Unterschiede zwischen Stadt und Land. Die Macho-Kultur ist in Brasilien immer noch stark ausgeprägt. Außerhalb der Metropolen gibt es wenig Toleranz für alternative Rollen- und Geschlechterbilder. Dazu kommt, dass immer mehr Brasilianer in evangelikale Kirchen gehen. Die ultrakonservativen Pfingstgemeinden versprechen ihren Jüngern Wohlstand und Ordnung in einer Gesellschaft, die mit Armut und Kriminalität zu kämpfen hat. Gleichzeitig wird in vielen Freikirchen gegen Homo- und Transsexuelle gewettert. Auch Bolsonaro ist Anhänger einer solchen Kirche. Für die Rechte von LGBT-Menschen gibt es in Brasilien keine breite Mehrheit. So wurde etwa die Ehe für alle gar nicht vom Parlament verabschiedet. Stattdessen haben Gerichte eine Änderung der Gesetze veranlasst. Eine breite politische Diskussion hat es nicht gegeben. Auch in den Lehrplänen der Schulen findet Diversität kaum statt. Programme gegen Homophobie seien die Ausnahme, sagt Aktivist Julio Moreira.
Bolsonaro dämonisiert solche Projekte an Schulen. Er sagt, wir würden Homosexualität propagieren und die Kinder zu Schwulen, Lesben oder Transgender machen. Das ist alles völlig verrückt.
In der Regierung gibt es eigentlich eine Ministerin, deren Auftrag es ist, sich für den Schutz von LGBT-Menschen einzusetzen. Doch Damaris Alves, außerdem zuständig für Frauen und Familien, weigert sich. Die ehemalige evangelikale Pastorin lehnt es ab, die LGBT-Community als Teil ihres Mandats zu betrachten. Sie kritisiert die, wie sie es nennt, Gender-Ideologie und spricht von einer neuen Ära Brasiliens, in der Jungs wieder blau tragen und Mädchen pink.
Menino veste azul e menina veste rosa.
Ob die Regierung plant, homo- und transsexuellen Menschen ihre hart erkämpften Rechte wieder wegzunehmen, das wird sich noch zeigen. Seit Bolsonaro Präsident ist, hält er sich bislang mit verbalen Attacken zurück. Bruno und Thiago befürchten, dass das nicht so bleibt. Und noch etwas beunruhigt sie, die beiden arbeiten am Theater. Auch hier fürchten sie den Einfluss des neuen Präsidenten.
Die Regierung hat vor, die wenigen Gelder, die es im Kulturbereich gibt, noch weiter zu kürzen. Bolsonaro sagt, Künstler würden Gelder veruntreuen. Unsere Bezahlung sei doch der Applaus. Wir werden also sowohl als Homosexuelle und auch als Künstler angegriffen. Die Attacken kommen von allen Seiten.
Über Attacken von allen Seiten auf queeres Leben in Brasilien erzählte uns David Donschen. Deutschland ist von Platz 3 auf Platz 23 gefallen. Der Gay Travel Index wird jedes Jahr von der Redaktion des Reisemagazins Spartacus Traveler herausgegeben. Und dieser Index ist eine Art Reiseführer für die weltweite queere Community. Er soll Auskunft über die Sicherheit für Homosexuelle, Bisexuelle, Trans- und Interpersonen in den jeweiligen Ländern geben. Trotz Ehe für alle und der gesetzlichen Verankerung des dritten Geschlechts steht Deutschland also nicht gut da. Während zum Beispiel Frankreich einen Aktionsplan gegen homophobe Gewalt aufgestellt hat und in Portugal der Schutz von LGBTI-Menschen sogar Verfassungsrang erlangte, unternimmt die Bundesregierung hierzulande nichts gegen die steigende Gewalt gegen diese Gruppen. Und es gibt noch ein Problem, sagt Christian Knuth. Er ist einer der Autoren des Gay Travel Index.
Es geht vielen Schwulen und Lesben in diesem Land sehr gut. Sie sind gesetzlich inzwischen tatsächlich gleichgestellt, die Schwulen und Lesben ja, die Transsexuellen und die Intersexuellen nicht. Für die gilt immer noch eine gesetzliche Ungleichbehandlung. Sie müssen halt beweisen, wer sie sind, vor Gericht und vor Ärzten.
Wie belastet das Leben als Transperson in Deutschland aufgrund der Benachteiligung auch durch das Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1980 ist, hat uns Julia Monroe erzählt.
Es gibt eine Diagnose, die lautet F64.0. Das ist Transsexualismus und das ist aktuell noch geführt in der Liste der psychischen Störungen. Damit ist man offiziell krank. Und wenn das jemand behauptet, dann hat man auch nicht oder nur sehr schwer die Chance, das Gegenteil zu sagen. Das ist so eine verletzende, demütigende Haltung vom Gesetzgeber, dass er einem das nicht zutraut, dass wir mit der eigenen Wahrnehmung in der Lage seien, uns selbst definieren zu können. Das ist irgendwie ein gravierender Einschnitt in meine Möglichkeit, mich als Person entfalten zu können, und das empfinde ich als schwer diskriminierend. Also man ist nach diesem transsexuellen Gesetz ist man verpflichtet, sich zwei Gutachten einzuholen, beziehungsweise also der Richter, der ordnet das dann an, dass du zwei Gutachter aufsuchen musst, und die stellen dir dann sehr unangenehme, sehr intime Fragen. Teilweise auch zum Sexualverhalten, wie oft man am Tag masturbiert und solche Sachen. Und da habe ich gedacht, das ist so eine große Demütigung, die ich mir gar nicht antun möchte. Eines der schlimmsten Erfahrungen waren für mich aus der Kirchengemeinde. Also ich bin gläubige Christin. Die haben mich dann letztendlich mit der Begründung aus der Gemeinde ausgeschlossen, dass die seelsorgerlichen Probleme zu weit fortgeschritten seien. Und das war für mich total unverständlich. Ich habe dann mehrmals das Gespräch gesucht und da wird man gar nicht erst ernst genommen. Dann habe ich natürlich versucht, mich irgendwie anderweitig zu orientieren, mir einen neuen Job zu suchen und so weiter, und habe dann auf der Webseite des BKA gesehen, dass die sehr weltoffen, sehr, sehr tolerant sind. Also die haben richtig diesen Themenkreis LGBT groß beworben, habe mich dann dort beworben und krieg dann als Antwort, dass meine Transsexualität kein Problem sei. Ich sei jedoch als dienstuntauglich einzustufen, ohne dass mich jemals irgendwer angehört hat. Ich habe nur in einem Satz reingeschrieben, dass ich heute in der für mich als weniger belastend empfindenden Rolle als Frau lebe. Es war eine Bewerbung für ein duales Studium mit einem anschließenden Beamtenverhältnis, aber kein Streifenjob, wo man jetzt täglich viel Sport machen muss oder sowas. Es ging einfach um eine IT-Stelle, ja. Männliche Bewerber müssen mindestens einen funktionierenden Hoden haben, ja. Das steht da tatsächlich drin. Ab dem Tag, wo du dein Coming-out hast und sagst so, ab heute steht für mich fest, ich will mein Geschlecht leben, so wie ich das empfinde. Ab dem Tag muss es sichergestellt sein, dass diese betroffene Person dann nicht in die soziale Abhängigkeit rutscht. Also ich weiß das aus eigener Erfahrung, wie schnell das gehen kann, dass man da in diese behördliche Willkür reingerät und alles nur nach irgendwelchen Gesetzen und Vorschriften abläuft. Aber die Menschlichkeit, die geht da irgendwie total verloren. So ist man in vielen Lebenssituationen einfach dazu gezwungen, in der Rolle noch zu leben, solange man diese amtliche Namensänderung noch nicht durchgeführt hat. Und das führt zu massiven Ausgrenzungen, Zwangsoutings. Und stell sich einfach mal vor, du sitzt in der Arztpraxis, hast ein komplett weibliches Aussehen und dann wird von der Schwester ein Herr aufgerufen und alle gucken dann auf einmal blöd, wenn du aufstehst. Das fühlt sich so diskriminierend an, das fühlt sich so negativ an, wie die Leute dann darauf reagieren. Und man fühlt sich einfach geoutet, ja, zwangsgeoutet.
Julia Monroe über die Benachteiligung von Transpersonen in Deutschland, aufgezeichnet von Anastasia Rohn.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.